Liebe Freunde, wir sind zusammengekommen, um aus dem Heiligen Wort zu hören und auch ein wenig darüber zu reden, wie die Dinge sich verhalten und verstehen. Alles in der Heiligen Schrift, von Anfang bis zum Ende, hat nur einen Zweck oder eine Beschreibung: die Wiedergeburt des Menschen. Das heißt, den Menschen zu bilden. Und deswegen hieß es auch gleich am Anfang der Heiligen Schrift, in der Schöpfungsgeschichte, sich zum Bilde machen, zum Bild Gottes schuf er ihn. Das heißt, es geht ja nicht darum, wie er körperlich so und so aussieht und ob er eine starke Figur hatte oder eine schwache, sondern es geht darum, wie das Innere des Menschen diesem Göttlichen immer ähnlicher werden kann. Und wir wissen, dass dieser Prozess ein lang andauernder, immerwährender oder stetiger ist im Menschen. Denn Gott könnte, das wissen wir, ja auf einem Male ein Wunder geschehen lassen und könnte Wesen schaffen, die nichts anderes können, als diese Jubilate auszusprechen, die wir hier vorhin gehört haben. Aber sie wären tote Marionetten in Gottes Hand, gewissermaßen. Und sie könnten nicht aus sich selbst heraus dieses Jubilate anstimmen, sondern es muss alles auf dem freien Willen des Menschen basieren. Und diese Prozesse, die in jedem Menschen, egal ob sie in der Urzeit, die wir in der Haushaltung Gottes ja näher kennenlernen durften, oder in der Jetztzeit stattfinden, sind immer die gleichen. Immer muss der innere Mensch gebildet werden. Oder wir können auch sagen, der äußere Mensch umgebildet werden. Denn der äußere Mensch, der mit seinen Augen nach außen schaut, schaut die Welt und die Begierden nach dieser Welt werden in ihm groß und er wird irgendwo in diesem Leben Schwierigkeiten haben, diesem Bilde Gottes zu gleichen, wenn nicht der Herr ständig eingreifen würde. Aber es ist nicht so, wie ich vorhin ja sagte, dass er ihn ja nicht mit Gewalt irgendwo hinbringen kann. Und wenn ich sage eingreifen, dann heißt das unmerklich. Die Wege des Menschen oder sein Schicksal so lenken, dass die Dinge, die in ihm noch ungelöst sind oder unausgegoren sind, zutage treten, dass sie bekämpft werden müssen und dergleichen. Aber diese Stationen, wann dies und jenes geschieht, das merkt der Mensch gar nicht. Das heißt, es ist ihm verschlossen wie ein geschlossenes Buch und er lebt sein Leben dahin und hat ein inneres Leben, das lebt ja auch dahin und das Äußere und das Innere sind anfänglich vielleicht gar nicht so sehr zusammen. Aber damit er auch im äußeren Leben erkennen kann, wie der Herr wirkt und was er alles tut, hat er ein äußeres Wort gegeben. Oder die Heilige Schrift, wenn wir so sagen wollen, in denen er all diese Prozesse, die er am Menschen nach und nach vollziehen lässt, ich sage das so, durch das Schicksal, das er lenkt, nun in ihnen abläuft. Und damit so gewisse Markierungen da sind, dass er aufmerksam werden kann auf dieses oder jenes, sind auch die Festtage solche Markierungen von irgendeinem bestimmten Ereignis, einem Wandel, das bahnbrechend eine neue Entwicklungsphase, so möchte ich mal sagen, einleiten kann. Und wir haben ja hier jetzt gerade von der Geburt des Herrn gehört, kurz angesprochen nur, im Text leicht. Das ist, wir wissen, die Geburt, die Eingeburt des Herrn in uns. Das heißt, ein Bewusstwerden, dass der Herr irgendwo da ist, dass da eine höhere Kraft ist, die da niederkommt und die uns lebendig macht und die auch sehr schön ist, weil Weihnachten ein sehr schönes Fest ist. Und wir haben eine lange Zeit, die durch die ganzen Jahre des Lebens von Jesu durchgehen, in der Bibel beschrieben, in den Evangelien, in denen es scheinbar lauter Rückschläge gibt, in dem der Herr ja gar nicht so vielleicht zum Zuge kommt, er wird verfolgt und er endet letztlich am Kreuz. Und viele Kritiker der Evangelien haben gesagt, ja, das war natürlich nur ein Mensch und der hat es also büßen müssen, dass er wieder die Obrigkeit auflöckte. Aber er ist wieder auferstanden, was man natürlich nicht so gerne zur Kenntnis nimmt. Und deswegen ist er dann in die Welt gesetzt worden durch die Pharisäer. Er ist gestohlen worden aus dem Grab und versteckt und nicht mehr aufgefunden. Und nun gehen die Jünger daher und sagen, ja, er ist auferstanden von den Toten und er ist uns begegnet und dergleichen. Aber das sagen die Pharisäer. Aber die Leute, die in einer Entwicklung sind, in einer inneren Entwicklung zum Bild Gottes hin, erkennen, dass dieser Gott wahrhaftig auferstanden ist, weil er sich ihnen zeigte. Er zeigte sich ihnen am Tische oder auf dem Weg nach Emmaus oder bei Johannes viel größer und stärker geschildert, wo er sie an den See Genezareth beordert. Er sagt ja zu allen Jüngern, geht nach Galiläa, dort werdet ihr mich sehen. Und dort sind viele Szenen an diesem See, wo er ihnen die Hinweise gibt, wie sie recht fischen sollen und wie er dann mit ihnen an dem Feuer sitzt und so weiter. Also wir wissen aus dem Lorbeerwerk, aus dem großen Johannesevangelium, wo der Herr sagt, dass er allen, die mit ihm irgendwie näher zu tun hatten, im positiven Sinn, also die ihm zugeneigt waren und ihn erkannt hatten, nach seiner Auferstehung erschienen ist. Also nicht nur diesen paar Jüngern, die hier in der Heiligen Schrift gewissermaßen so für alle geschildert wurde, sondern er ist an jeden Einzelnen, damit sie gestärkt werden und erkennen, dass er wahrhaftig dieser Gott war, an den sie geglaubt haben. Aber danach ist es da gekommen, dass er sie noch ermahnte, beisammen zu sein. Und da haben wir jetzt hier so den Text, der ja für heute das Pfingsten ja zuständig ist. Es heißt nämlich, als Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, das habe ich zu Ostern ja immer gerne gesagt, das heißt, es ist ein neuer Zustand gekommen. Jesus stellt das heilige Wort des Herrn dar, das Wort selber, das Wort ward Fleisch. Er ist also das Wort Gottes, das unter uns wandelte. Und dieses Wort Gottes wird ja in uns zwar aufgenommen, aber erstmal völlig falsch verstanden. Und das muss abgeödet werden. Wir müssen also erkennen lernen, dass es eigentlich der Vater selber war, der da gekommen ist. Und diese Abödungen, das sind ja diese ganzen Leiden, die Jesus durchmachen musste und auch das Gefühl, jetzt ist er also gestorben, jetzt ist er gar nicht mehr da oder das Wort Gottes ist vergeblich gewesen. Er kann auch nicht darüber befehlen oder darüber sein, er selbst ist in dem Wort untergegangen. Aber das ist er gar nicht, er steht auf. Oder, ich habe immer zu Ostern gesagt, ist ein neues Verständnis von dem Herrn gekommen, dass er wirklich dieser große Gott war. Aber der Zweifel der Jünger immer wieder, ist es der Vater, ist es der Sohn und dieses Bewusstsein der heutigen Menschen, die ja drei Personen gerne annehmen von Gott, das haftet ja in ihnen furchtbar und die können zu keiner Klarheit kommen. Und nun kommt er nach dieser Auferstehung zu den Menschen, spricht mit ihnen, ermahnt sie und vor allen Dingen, er sagt, was sie tun sollen. Zum Beispiel, bleibt einmütig beisammen. In Jerusalem, verlasst Jerusalem nicht. Das legt man natürlich aus, eine kleine Herde, Anhänger, die ganzen Juden, die erbost waren über diese Ketzer, also die Juden, die Jesus umgebracht haben und die Anhänger als Ketzer sehen, so in dem Sinne, müssen sich schützen und müssen sich einschließen in die Räume und möglichst keinen ranlassen, ins Obergeschoss gehen, damit man noch eine Treppe dazwischen hat oder so etwas. Aber das bedeuten diese Texte gar nicht, sondern einmütig zusammenbleiben in Jerusalem heißt in der Lehre verbleiben des Herrn. Jerusalem ist eine Stadt und eine Stadt ist nach unserer Entsprechungslehre immer die Lehre des Herrn, die wie eine Stadt ist, eine Mauer hat und die Gebote hat und wir uns sozusagen abtrennen können von den anderen, gegen die Kämpfe ausführen können, wenn sie uns übermannen wollen und so weiter. Und einmütig heißt, in dem einen Mut, dem Herrn zu gehören. Und da gehen sie hier nach dieser Geschichte, Apostelgeschichte, in das Obergemach. Und das Obergemach ist ja, also es ist ein Haus, es ist eigentlich unser Seelenhaus. Und das Untergemach ist mehr, also die unteren Gemächer sind mehr der ebenerdig und sind mehr dem Diesseitigen. Und das Obergemach, da wo das Dach dann auch ist, das ist mehr das Geistige. Also in einem Entsprechungsbild heißt es, sie haben sich in das geistige Sein begeben. Die haben also den Herrn gesehen, erkannt und nun sich im Geistigen mit ihm verbunden, einmütig im Gebet. Da sollte man hin. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass es jetzt in Jerusalem geschehen muss, sondern es muss in der Lehre des Herrn geschehen, der sie uns gegeben hat, die wir aufnehmen, sozusagen aufraffen, sie verwirklichen, suchen und in dieser geistigen Sphäre dieser Lehre unser Leben dann einmütig, ich sehe ein bisschen das Einmütige auch im Gegensatz zu der Welt, die in uns ist, da sind wir zweimütig. Wir haben die Welt mit ihrer Neigung, die wir haben und das Schöne, was da uns reizt und dahin ziehen will und das andere, das Geistige. Und das klafft so ein wenig auseinander, das sind zwei Gemüter, die dahin gehen. Aber dieses eine muss sein.